keine Vorstellung, worum es da geht.
Okay, also genauer geht es um die feministische Technikdebatte und ich stelle das Ganze mal unter dem Titel Weniger Respekt in Maschinen. Nochmal zum Anfang, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich fand das Thema Technik meist viel zu speziell und ich habe auch wirklich in Praktiken nicht irgendwie da drin was Besonderes erkannt. Und ich habe selbst bis vor kurzem mich wirklich auch damit nicht auseinandergesetzt. Das kam dann durch einen Zeitungsartikel, den ich gelesen habe. Und ich möchte dann damit jetzt nicht große Theorien aufstellen. Ich möchte einfach, dass es für euch nochmal einen Denkanstoß gibt, dass ihr eure eigenen Mechanismen hinterfragt. Und ja, ich habe das Ganze schon als Text ausgearbeitet, also nicht wundern, wenn ich immer mal ein bisschen mehr ablese. Also angefangen hat das Ganze im Jahr 1985, als die sogenannte dritte technologische Revolution begann. Im Gegensatz zu heute waren Computer erst im Aufkommen und vom Internet war noch überhaupt keine Rede. Zu dieser Zeit entstand ein neuer Band der Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. Das Ganze nannte sich Neue Verhältnisse in Technopatria. Schwerpunkte waren die Auswirkungen der Computerheimarbeit auf die Arbeitsverhältnisse von Frauen. In diesem Band entstand eine klare Ablehnung gegen neue Technologien, denn neue Medien bedeuteten nur mehr Sexismus, mehr Gewalt, mehr Abhängigkeit, mehr Ausbeutung, mehr Arbeit für weniger Geld. Das bedeutet Kontrolle statt Freiheit. Nun, bei uns heutzutage sind ja Kommunikationstechnologien selbstverständlicher Bestandteil. Wieso bezeichne ich diese also als moderne Foltergeräte? Klingt alles etwas seltsam, aber die Leute, die dieses Band zusammenstellten, waren keine technikfeindlichen Spinnerinnen. Denn ein wenig Recht hatten sie schon, als sie sagten, dass Technik doch mehr der Unterdrückung anstatt der Befreiung dient. Es ist ja kein Geheimnis, dass unser Mailverkehr nicht nur von uns selber leicht gelesen werden kann und unsere Telefonate problemlos abgehört werden. Dabei beschäftigen sich auch viele Technologien mit dem Thema Überwachung. Dass gerade Arbeitsplätze von Frauen wegrationalisiert werden, ist auch kein Geheimnis. Trotz meinen letzten Worten muss ich jetzt dazu sagen, ich würde die Kommunikation über mein Handy nicht missen. Und wenn ich keinen Internetanschluss habe, fühle ich mich auch leicht isoliert. Also was jetzt? Bleiben wir bei der Frage, kann Technik Frauen befreien? Von ungewollter Schwangerschaft, Hausarbeit und monotoner Lohnarbeit? Oder trägt Technik nur zur Frauenunterdrückung bei und unterliegt damit dem Patriarchat? Oder liegt das Problem einfach dabei, dass Technik komplett von Männern beherrscht ist? Wer kann mir denn auf Anhieb Erfindungen von Frauen nennen?
So im technischen Bereich jetzt oder überhaupt?
Ja, überhaupt.
Ich glaube, die Baby-Bettwerfwindeln hat
eine. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber
ja, doch, die
ich glaube Ihnen das einfach mal.
Dass das immer alles pitsche nass ist und dann die ganze Matratze und so weiter gereinigt werden muss. Und dann hat sich von dem Duschvorhang ein Dreieck abgeschnitten und hat das um die normale Baumwollwindel außenrum als Schutz nochmal mitgeknotet. So, das war der Anfang.
Ja. Okay, also bleiben wir dabei, dass wir keine Erfindung aufweisen können. Und das liegt daran, dass Beiträge von Frauen in der Technikgeschichte generell vergessen worden waren. Der Prototyp des Erfinders ist eben männlich. Deshalb war das Hauptziel der ersten feministischen Technikerinnen, Frauen in der Technik sichtbar zu machen und dieses auch vorzuweisen, damit das Ganze auch in den Archiven erfasst wird. Ich will das Ganze nochmal am Thema Nähmaschine näher bringen. Auch wenn der Mann ein Erfinder war, denkt Mensch doch bei dem Wort Nähmaschine zumeist an Frauen. Bei mir ist es zumindest so. Also ich stelle mir da meistens immer meine Oma vor, die da vor dieser besagten Nähmaschine sitzt und jegliche Klamotten irgendwie wieder ganz macht. Aber ich würde dabei nicht an einen Wirtschaftszweig denken, in dem zum größten Teil Frauen beschäftigt sind und der solche Ausmaße hat, auch heute noch. Trotz dieser Vorstellung hat die Nähmaschine nichts mit Weiblichkeit zu tun, sondern erzählt die Geschichte vieler unterschiedlicher Frauen quer über den Globus. Der Erfinder Elias Hoge wollte mit Hilfe maschineller Abläufe in den 1840er Jahren die Bewegungen seiner nähenden Frau imitieren um somit den Akt des Nähens zu vereinfachen und zu beschleunigen. Er war damit aber nicht der Erste. Denn schon einige Jahre zuvor wollte Bartholomé Timonier das mechanisierte Nähen unter das Pariser Volk bringen. Doch scheiterte sein Versuch in einem Aufstand der Schneiderinnen 1831. Sie stürmten seine Fabrik und zerstörten 80 Nähmaschinen und warfen die Einzelteile aus dem Fenster. Der Erfinder floh und den Frauen drohte vorerst keine Konkurrenz mehr durch Maschinen. Jedoch änderte sich das schnell, als 1851 Isaac Merit Singer die Geräte auf den Markt brachte. Der Vertrieb Singer-Nähmaschinen, bis heute noch bekannt, startete durch von der antiken Tretmaschine bis zum Hightech-Modell mit USB-Hub und Software für Mode- und Textildesign. Was die aufständischen Schneiderinnen damit schon ahnten, wurde nun wahr. Die Nähmaschine wurde unentbehrlich für die Bekleidungsindustrie. Es blieb keine Zeit und vor allem kein Geld für die flinkesten Finger. Handarbeit wurde vom Markt verdrängt und läuft heute zumeist unter dem Label Designwear. Denn wenn die Qualität doch einmal im Mittelpunkt steht, greifen Modedesignerinnen noch zu traditionellen Kombinationen von Nadel und Faden. Jedoch ist Qualität nur eine kleine, schüchterne Schwester der Massenproduktion. Und damit will ich aber zurück zur Technikgeschichte kommen und auf den Technikdeterminismus eingehen. Beim Technikdeterminismus geht Mensch ähnlich wie im biologischen Determinismus davon aus, dass wie in diesem Falle Technologien mit Gesellschaft gar nichts zu tun haben und völlig neutral sind. Das hieße, dass Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen vollkommen unbeeinflusst vor sich hin erfinden würden und diese Erfindungen dann erst Einfluss auf die Gesellschaft haben. Schön wär's. Denn genauso wie Körper ist auch Technik nicht neutral, sondern sozial. Technologien sind nicht frei von Macht und Interesse. Technik gilt noch immer als Männersache. An dieser geschlechterstereotypen Definition änderte sich leider wenig. So entscheiden sich mehr als die Hälfte der weiblichen Auszubildenden für einen von 10 mädchentypischen Berufen wie Bürokauffrau, Friseurin oder Verkäuferin. In Studiengängen wie zum Beispiel den Ingenieurwissenschaften oder der Informatik sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Gerade in den technischen und techniknahen Bereichen der Arbeitswelt fehlt jedoch aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmend der qualifizierte Nachwuchs. Jedoch wird genau dieser Nachwuchs schon in der Kindheit in seine Schranken verwiesen. Die Jungs bekommen noch immer die Modellbaukasten und die ferngesteuerten Autos. Und die Mädchen, was kriegen die? Richtig. Die dürfen ihre Zeit damit verbringen, sich auf ihr Mutterdasein vorzubereiten. Da gibt es Puppen, die schreien heutzutage sogar schon, wenn sie Hunger haben oder aufs Klo müssen. Und kleine, tragbare Küchen, in denen sie ihre Kochkünste mit Plastikkartoffeln und Möhren ausprobieren dürfen. Mit dem FINUT, dem Kongress für Frauen in Naturwissenschaft und Technik, dem Girls Day oder der Zeitschrift Style Your Future, wurden große Initiativen gestartet. Bei der FINUT stellt die seit 1977 jährlich stattfindende Tagung eine Basis für die Vernetzung von Frauen, die in diesen üblicherweise männlich dominierten Feldern arbeiten. Beim Girls Day wird seit einigen Jahren versucht, Mädchen in Deutschland männertypische Berufe schmackhaft zu machen. Nach der eigenen Statistik auch mit Erfolg. In den 1990er Jahren kommen wir zu einem neuen technologischen Highlight, der freie Zugang zum Internet. Diese ach so tolle Erfindung eröffnete völlig neue Horizonte, mit dem Ziel, Verbindungen zwischen einzelnen Rechnern herzustellen und so Daten auszutauschen. Jedoch blieb das nicht ohne das Phänomen Sexismus. Das sogenannte World Wide Web ist schließlich kein neutraler Raum, sondern in strukturellen Bedingtheiten unserer Gesellschaft verortet. Es tauchte ein Mainstream auf, der ausschließend agiert und Normen setzte. Nehmen wir mal die deutsche Wikipedia. In der freien deutschsprachigen Web-Enzyklopädie Wikipedia ist dieser Mainstream sehr präsent, auch wenn bei dem Großteil der Artikel nicht eindeutig sichtbar. Doch dies hängt natürlich auch mit den Leserinnen zusammen, inwieweit sie kritisch darauf achten. Ein gewisser Bereich von Artikeln ist jedoch heiß diskutiert und dort zeigt sich der Kampf zwischen Mainstream und Underground. Dabei geht es nicht nur... Also erstmal geht es dabei zumeist um Themen wie Feminismus, Sexismus und Heteronormativität, aber es geht natürlich auch um Themen wie Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, um nur einige Beispiele zu nennen. Bei der Diskussion um Sexismus spielt sich kurz gefasst folgendes Szenario ab. Vertreterinnen des sexistischen Mainstreams, zumeist Männer, sehen ihre Hauptaufgabe darin, Artikel rund um den feministischen oder queeren Diskurs zu verbessern, verleugnen dabei jedoch jegliche wissenschaftliche Erkenntnis. alle feministischen und oder queeren Inhalte werden als männerfeindlich abgestempelt. Zudem werden auch Diskurse nebensächlicher oder kaum vertretener Artikel der Männerforschung angelegt, gehegt und gepflegt. Das ist ein sehr brisantes Thema, Misanthrie. Sagt euch das Fremdwort auf Anhieb was?
Nein.
Also Misanthrie, wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt Männerhass, ist die extrem feindselige Haltung gegen Männer durch verbale und tätliche Angriffe, nicht nur von Frauen, auch von Männern. Wird halt auch oft als Sexismus abgetan. Wie Mensch das sieht, ist wohl sehr diskutiert. Und aus feministischer Sicht gesehen aber tritt es als strukturelles, gesellschaftliches Phänomen analog zur Misogynie verneint nicht auf. Misogynie ist dann im Gegenzug der Frauenhass. Das ist halt ein Thema, welches des Öfteren angeführt wird, wenn es heißt, die Änderung von feministischen oder queeren Artikeln zu rechtfertigen. Wikipedia ist trotz dessen keine Plattform von Frauenhasserinnen, aber es gibt eine Handvoll Menschen, die in maskulistischer Mission unterwegs sind und damit den Feministinnen das Wikipedia-Leben schwer machen. Ein weiteres Thema, das ebenfalls mit dieser Problematik zusammenhängt, ist die Frage nach geschlechtsneutralen Formulierungen auf Wikipedia. Die Diskussion würde ich nachher auch gerne nochmal führen. Ich reiße das jetzt nur nochmal kurz an. Neutrale Formulierungen sind nicht verboten, werden aber des Öfteren von den vorhin schon mal genannten Gegnerinnen geändert. Die derzeit bestehende Konvention nutzt das Maskulin für Artikeltitel bewusst. Der Vorschlag für eine generelle Verpflichtung geschlechtsneutraler Formulierungen konnten sich bisher bei der Mehrheit der Wikipedia-Leserinnen nicht durchsetzen. Ähnliche Probleme oder Diskussionen treten auch im englischsprachigen Wikipedia auf. Im Englischen geht es weniger um sprachliche Fragen, wie das Sichtbarmachen von Frauen und ihren Anliegen, da das Englische ganz andere Grundbedingungen aufweist. Jedoch gibt es Frauen, die mit dem Umgang, der mit ihnen gepflegt wird, nicht einverstanden sind. Es geht um inhaltliche Diskussionen und grundsätzliche Steine, die den Frauen in den Weg gelegt werden. Eine etablierte Gegenstrategie, welche einige Redakteurinnen diesbezüglich starteten, war die Gründung eines Frauenwiki namens Wiki Chicks. Ist euch das bekannt? Schon mal draufgeklickt? Okay. Also im Gegensatz zum Wikipedia gibt es auch Wiki Chicks. Das wird auch genauso geschrieben. Mit X. Und ist halt komplett von Frauen verfasst. Für Frauen. Und dazu sage ich jetzt nochmal was. Dieser Frauenraum sollte dazu dienen, dass Frauen endlich nicht mehr vehement die Meinung verteidigen und rechtfertigen müssen, dass Diskriminierung, Sexismus und Patriarchat tatsächlich existieren. Aber zudem ist WikiChicks auch Diskussionsplattform über eben diese Barrieren. Doch so einfach war es wohl doch nicht, neue Aspekte zu entdecken und eigene Strategien zu entwickeln. Diskussionen im derbsten sexistischen Tonfall, welche sich mit den WikiChicks befassten, wurden auf Alternet gepostet. Wow, das Lesen dieses Artikels gab mir das Gefühl, dass ich hinein in den Eingang eines Tampons wandern müsste, schrieb Lamar am 19. Dezember 2006. Jedoch werden dieselben Diskussionen mit ähnlichem Wortlaut auf WikiChicks selbst geführt. Mensch könnte denken, dass Frau nie aus dem Rechtfertigungszwang herauskommt. So wie erstmal dazu. Damit will ich auch zum nächsten grenzenüberschreitenden praktischen Projekt kommen. Und zwar um die Cyborg. Eine der bekanntesten Autorinnen in der Auseinandersetzung mit feministischer Technikkritik ist Donna Haraway. Sie betont, dass Technik ein Ort der Macht und der Politik ist. Also ein Ort, an dem feministische Stimmen nicht fehlen dürfen. Wir müssen da rein, müssen mitmischen, auch wenn wir uns dabei die Hände dreckig machen. Haraways berühmte Erzählfigur für dieses Projekt ist die Cyborg. Zudem erstmal ein Zitat von ihr selbst. Cyborgs sind kybernetische Organismen, Hybride aus Maschinen und Organismus, ebenso Geschöpfe der gesellschaftlichen Wirklichkeit wie der Fiktion. Sie dienen einerseits als Metapher für die Beschreibung des Jetzt-Zustandes, für technologisch-organische Objekte, die innerhalb herrschender Verhältnisse hervorgebracht werden. Andererseits fungiert die Cyborg auch als operationelle feministische Erzählfigur, mit der die Utopie der Überwindung der Verhältnisse denkbar gemacht werden kann. Sie ist respektlos, operationell und utopisch. eine überzeugende Anhängerin von Ironie, Intimität und Perversität. Die Cyborg wird als geschlechtsneutraler, von Umwelt- und kulturellen Systemen unabhängiger, sich selbst reproduzierender Organismus und aufgrund seiner Ursprünglichkeit zur politischen Hoffnung. Also zum einen gibt es dann die Theorien um die Cyborg, was es halt heißt, den Jetzt-Zustand auf jeden Fall zu kritisieren, wodurch dann, wie gerade gesagt, die politische Hoffnung kam, aber es gibt zum Beispiel auch in der Techno-Szene Körper, die demnach geformt werden. Also sie steht für die sich veränderten Machtverhältnisse, für neue Strategien und neue Technologien. Sie ist ein Versuch, starre Dualismen zu überwinden. Mit ihr soll keine neue Einheit, sondern ein Modell sich überlagernder, komplexer Identität geschaffen werden, das mehr Raum für Differenzen ermöglicht als traditionelle Erzählungen. Haraway schlägt vor, mit der Metapher der Cyborg Differenzen zwischen materialistischen, radikalen und postmodernen Feminismus zu überwinden und diese zusammenzuführen. Neue Einheiten könnten auf politischer Nähe, Affinität und bewusst gewählten Koalitionen gründen, anstatt auf Identitätspolitik zu basieren. Die Cyborg ist ihrem Wesen nach vielgestaltig. Sie in wenigen Sätzen zu beschreiben, kann ihr kaum gerecht werden. Eine zentrale Botschaft Haraways Texte ist die Notwendigkeit, Stellung zu beziehen, sich für bestimmte Welten anzusprechen und nicht für andere. Es geht darum, die Welt zu verändern, eine Wahl zu treffen zwischen verschiedenen Lebensweisen und Weltauffassungen. Um dies zu tun, muss Mensch handeln, muss begrenzt und schmutzig sein, nicht transzendent und sauber. Feministische Positionen zu neuen Technologien sind allzu vielfältig, von Ablehnung bis Einmischung. Darüber, dass mit und in diesen neuen Technologien Politik gemacht wird, sind sich allerdings fast alle einig. Der Frage, wie wir uns dazu positionieren, können wir uns kaum entziehen. Dafür uns einzumischen, Standpunkte zu beziehen und damit etwas zu verändern, ist Haraways Strategie der Cyborg. Sicher eine der spannendsten und vielversprechendsten. Aber können wir auch einer anderen Strategie nachgehen, welche Perfektion im Pfusch lautet? Perfektion im Pfusch ist das Ziel. Denn Pfuschen bedeutet probieren, versuchen und vor allem anzufangen. Und diese Dinge werden heute nicht gefördert, sondern Kindern im Volksschulalter abgewöhnt, sodass sie sich zu professionellen Anwenderinnen entwickeln. Maschinen brauchen keine Anwendung. Sie selbst sind Anwendungen, um Arbeit zu erleichtern. Weniger Respekt den Maschinen. Setzt euch vor sie und macht alles, was das Lehrbuch nicht gelehrt hat. Hoch lebe der Pfusch. So, Fragen, Diskussionsbedarf. Ansonsten würde ich gern auf das Thema Wikipedia eingehen.
Kann ich nochmal schnell eine Frage zu Cyborg stellen? Also, habe ich das richtig verstanden, dass Cyborg eine literarische Figur und es ist eine Verbindung von Mensch und Maschine. Genau. Und im Techno
also,
gibt es als Verkleidung. Ja.
Zumeist echt auf literarischen Grund, dass es da auch viele Theorien gibt. Kann dir da gerne noch was geben mit Zeichnungen von Haraway. Sie hat sich ja damit sehr intensiv beschäftigt, wird ja auch als Christ-Anhängerin so angesehen. Ist halt ein sehr komplexes und schwieriges Thema, muss ich sagen. Ich wollte das jetzt nicht so ausbauen, aber halt, wie gesagt, auch in der Techno-Szene wird es halt auch wirklich verkörpert, das Geschlechtsneutrale. Nicht nur im Techno natürlich, aber die sind so Hauptvertreter. Okay, dann würde ich die Frage gleich mal... Hast du noch eine Frage?
Ja, ich wollte vielleicht das mit der Technisierung nochmal ansprechen. Ich würde das gerne ein bisschen antikapitalistisch einbetten. Und zwar ist ja schon das Ziel eine befreite Gesellschaft, in der nicht mehr gearbeitet werden muss. Da spielt natürlich Technisierung eine ganz große Rolle. Und dass jetzt Technisierung Leuten Arbeit abnimmt, sehe ich als nicht problematisch. Ich sehe nur... als problematisch, dass dadurch, wie das, was produziert wird, der Mehrwert quasi in welchen Händen der landet und wie der wieder verteilt wird. Das wollte ich sagen, dass ich das als problematisch sehe. Nicht die Technisierung an sich, die ist, glaube ich, auch eine Grundlage für Produktivkräfteentfaltung, die auf jeden Fall auch nötig ist, auch vom Kapitalismus zum Kommunismus. So.
Genau, also ich habe jetzt am Anfang... mit der Technologisierung nur angegriffen, dass es halt meist so ist, dass nicht insgesamt Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, sondern dass es zumeist wirklich Arbeitsplätze von Frauen sind. Noch Fragen? Dann würde ich das gerne mal so in Frage stellen, wie das aussieht mit Wikipedia. Ob wirklich das so eine gute Idee ist, alle Formulierungen geschlechtsneutral zu formulieren oder eher alles so belassen, wie es ist, was ihr dazu meint.